Das ist der Brand 1 Podcast. Ihr hört diesmal eine gesponserte Episode. Sie ist entstanden im Auftrag von World Design Capital. Durch die Folge führt euch Frank Dahlmann von Brand 1.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Ich begrüße Sie, liebe Pressevertreter, Förderer, Unterstützer, Mitmachende.
Frankfurt, 15. Januar 2026, 14 Uhr. Na gut, es war ein paar Minuten später. Eine Pressekonferenz im 53. Stock eines neu gebauten Hochhauses. Rundumblick über die gesamte Rhein-Main-Region. Verkündet wird, Frankfurt-Rhein-Main ist Designhauptstadt 2026. Nanu? Frankfurt ist mir bekannt vor allen Dingen als Knotenpunkt. Hier kreuzten sich große Fernhandelswege, hier entstand im 13. Jahrhundert die Messe, ein riesiger Umschlagplatz für Waren aus dem Ausland, und hier entstand auch die Frankfurter Börse, um die vielen ausländischen Münzen zu wechseln. Grundlage für die spätere Entwicklung zur europäischen Finanzmetropole mit über 400 Geldinstituten. Hier liegen Fernstraßen und der Flughafen. Hier gibt es den größten Internetknotenpunkt Europas, manche sagen sogar der Welt. Und Frankfurt gilt mit der Paulskirche als eine der Wiegen der deutschen Demokratie. Frankfurt kann also ganz schön viel, aber kann Frankfurt auch Design? Das frage ich Kai Rosenstein, Industriedesigner und Chief Experience Officer beim WDC 2026. Ich traf ihn im Headquarter in einem Keller einer alten Villa am Metzler Park, direkt hinter dem Museum Angewandte Kunst. Hallo Kai. Frankfurt ist World Design Capital 2026. Nach Turin, nach Seoul, Helsinki, Kapstadt, Lille, San Diego und noch ein paar andere. Warum nun ausgerechnet Frankfurt? Wie kam es dazu?
Es ist Frankfurt-Rhein-Main. Nicht nur die Stadt Frankfurt, sondern es ist eine ganze Region, die World Design Capital ist, die diese Auszeichnung bekommen hat. Und schon in unserer Bewerbung haben wir klargestellt, dass wir diese Bewerbung nicht als eine Auszeichnung nur für die Vergangenheit verstehen, also für das Design, das aus dieser Region kommt oder für das die Region vielleicht bekannt ist oder vielleicht auch weniger bekannt ist, sondern für das, was wir uns vorgenommen haben, für die Zukunft und was wir sozusagen aus unserer Geschichte mitbringen, als ein Versprechen, was hier in der Region schon immer Tradition hat und wie das auch für die Zukunft des Zusammenlebens in der Region förderlich sein kann. Und das ist nach unserer Auffassung der Glaube an Gestaltbarkeit, der Glaube an Veränderungsmöglichkeiten durch Menschen, durch alle, die sich dazu berufen fühlen, zu sagen, wir krempeln die Ärmel hoch, wir wollen was verändern, wir wollen eine gemeinsame, erlebenswerte Zukunft gestalten und wir brauchen dafür einen Rahmen. Und da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte in der Vergangenheit. Aber wir haben gesagt, wir möchten das gerne in die Zukunft tragen, sichtbar machen. Und dafür ist so ein Titel ganz gut, um das sozusagen unter einem Aktionsjahr zu versammeln. Alles, was sowieso schon passiert und das, was in diesem Jahr dazukommt, was wir fördern, was in der Region vorhanden ist.
Nun gestehe, ich bin hier mit einem etwas eingeschränkteren Designbegriff hergefahren. Ich habe vorher mal gegoogelt, Frankfurt und Design. Und da erhält man einen Treffer zur Frankfurter Küche, eher so eine Art industrieller Arbeitsplatz. Die Schrift Futura wurde hier veröffentlicht. Der Rat der Formgebung hat hier seinen Sitz. Und dann kommt schon Dieter Rams, legendärer Designer, Firma Braun, heute noch Vorbild für viele Apple-Produkte. Aber der kommt schon aus Wiesbaden. Der kommt gar nicht mehr aus Frankfurt. So viel Design ist in Frankfurt gar nicht, oder?
Ja, wie gesagt, aber du hast Wiesbaden schon mit genannt und ich kann es nochmal sagen, wir sind ja eine Region mit 4 Großstädten, mit 5,8 Millionen Menschen, eine Metropolregion an Rhein und Main, da gehört Wiesbaden tatsächlich dazu. Dieter Rams lebt in Kronberg am Taunus, immer noch da, wo Braun auch herkommt. Braun ist auch keine Frankfurter Firma.
Nicht mehr, ne?
Genau, ja. Ist am Taunushang gelegen. Wir haben in Darmstadt das Institut für Neue Technische Formen sitzen, die eine der wichtigsten Braun-Sammlungen beherbergen, die auch Teil unseres Programms sind. Wir haben in Darmstadt tatsächlich die Gründung des Rats für Formgebung. Hat in Darmstadt stattgefunden. Er ist dann erst später nach Frankfurt gewechselt. Ist ja gar nicht eine regionale Institution, sondern ist die deutsche Förderinstitution der deutschen Wirtschaft für designorientierte Wirtschaft. Wir haben Hessen Design in Darmstadt sitzen, die tatsächlich wichtig sind. Wir haben mit der HFG, der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, Offenbach, eine der wichtigsten Hochschulen im Designbereich. Und da rede ich nur vom engen Designbereich. Braun gibt es natürlich immer noch. Da ist ein tolles Designteam immer noch am Arbeiten für die Procter & Gamble Marken, die dahinter stecken. Und wir haben in Darmstadt natürlich auch eine Hochschule für einen Fachbereich Gestaltung. Wir haben viele Architekturfachbereiche hier in der Region. Darmstadt ist auch ein ganz wichtiger Standort für die Architekturentwicklung der Nachkriegszeit in Deutschland. Und wir haben, wenn wir weiter zurückgehen, natürlich die Mathildenhöhe, Welterbe. Da ist vor 125 Jahren, wir feiern auch dieses Jahr das Jubiläum dazu, eine Bewegung entstanden, die Design und Handwerk und wirtschaftliche Zusammenhänge zusammengebracht hat. Das war keine Kunstveranstaltung, sondern es ging darum, wie man Wertschöpfung erzielen kann, aber gleichzeitig Massenprodukte herstellen kann, die für die breite Menge wichtig sind. Peter Behrens hat dort sozusagen seine Lehrjahre verbracht. Er hat später Bauhausprofessoren ausgebildet. Das kommt sozusagen mit aus Darmstadt. Rainer Maria Olbrich ist aus Wien nach Darmstadt gewechselt, weil er hier an der Mathildenhöhe machen konnte, was er in Wien nicht umsetzen konnte. Und wir haben letztes Jahr 100 Jahre Neues Frankfurt, der Ursprung der Frankfurter Küche, gefeiert hier. Das war natürlich eine ganz wichtige Bewegung, die aus der Stadt herauskam, also wo die Politik sich nach vorne gewagt hat und gesagt hat, wir nehmen alles, was wir haben, in die Hand und setzen darauf, dass wir mit Gestaltung eine ganze Stadt verändern können. Daraus sind viele, viele Wohnviertel entstanden, daraus sind Schulen entstanden, daraus ist aber auch unser Waldstadion zum Beispiel entstanden und sozusagen eine ganze Lebensrealität, von der wir bis heute zehren, die von der Politik angeregt wurde. Und auch das können wir natürlich als ein gutes Beispiel nehmen für heute, dass man sagt, so, naja, es ist nicht nur bottom-up, es ist nicht nur eine Grassroot-Bewegung mit den vielen Projekten, die wir zusammenbringen, sondern es ist auch eine Bewegung, die strukturelle Unterstützung und Mut aus der Politik braucht, um zu sagen, wir schieben hier was an, wir investieren daran und wir glauben daran, dass wir gemeinsam was verändern können und da Gestaltung ein wichtiges Werkzeug für ist.
Okay.
Das war schon viel.
Ich lerne dazu, ich finde super. Deine Geschäftsführerin, Frau Roma, die hatte auf der Pressekonferenz, die ich ja mitgesehen habe, hat sie auch gesagt, das sei kein Preis für etwas, das man schon erreicht hätte, sondern das ist ein Appell an die Zukunft. Das ist ein Aufruf. Wir hören noch mal kurz rein in die Pressekonferenz.
World Design Capital ist kein Förderprojekt für die Kultur-, Wissenschafts-, Bildungs- oder Kreativwirtschaftsszene. Und schon erst recht nicht für die Wirtschaft. Es ist ein gesellschaftspolitisches Projekt, das auf den Kompetenzen und Potenzialen unserer Region aufbaut und zeigt, dass Design unverzichtbar ist für Resilienz und Wertschöpfung in allen Bereichen unserer Gesellschaft.
Ein schönes Kondensat. Ja, genau. Also, und das Interessante ist, dass Matthias Wagner-Kahr, der Direktor des Museums Angewandte Kunst, der ja auch für diese Bewerbungsformulierungen maßgeblich verantwortlich ist, er berichtet, dass er, als die Bewerbungsphase anfing, vor 4 Jahren schon gedacht hat, dass die großen systemischen Krisen, vor denen wir heute stehen, also dem Verlust der Biodiversität, dem Verlust unseres ökologischen Gleichgewichts auf der Erde, aber auch sozusagen den menschengemachten Krisen von Krieg, dass er das vor 4, 5 Jahren schon als so dramatisch sah, dass er sagte, wir müssen darauf Antworten finden. Und er hat sich gefragt nach der Rolle von Gestaltung eben, um da Antworten zu finden. Und ja, die unglückliche Absurdität ist letztendlich, dass diese Krisen ja in den letzten 4 Jahren nochmal rapide zugenommen haben.
Ja.
Und deshalb das Thema natürlich heute aktueller ist als damals schon.
Sag mal das Motto.
Das Motto ist Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life. Das ist die Grundidee dieser Bewerbungsphase. Und die leitet uns natürlich auch immer noch in unseren ganzen Projekten, auch wenn man das natürlich auseinandernehmen muss und greifbarer machen muss in den Projekten selber als dieser doch sehr komplexe Titel, der ja 4, sagen wir mal, theoretische Konzepte umfasst. Design, Demokratie, Atmosphären und das gute Leben. Also wir können uns über all diese 4 Themen natürlich trefflich auch auseinandersetzen, aber es fasst natürlich am Ende zusammen, dass Atmosphären sowohl unsere natürliche Atmosphäre bedeuten, aber auch die zwischenmenschliche Atmosphäre, Bereiche, die wir sehr gut gestalten können.
Ihr habt diesen Titel ja nicht umsonst gewählt, sondern ihr habt daraus tatsächlich so einen Leitfaden über das ganze Jahr hinweg gestrickt. Kannst du den so kurz zusammenfassen?
Ja, wir haben, um dieses Motto ein bisschen besser verständlich zu machen, haben wir verschiedene Schwerpunktthemen gebildet, die auch zu verschiedenen Zeiten im Jahr ihren Ausdruck bringen. Das geht einerseits vom öffentlichen Raum, den wir gestalten wollen, ganz viele Projekte, die wir ja machen dieses Jahr mit Kooperationspartnern gemeinsam, haben Einfluss auf die Wahrnehmung des öffentlichen Raums, auf unsere Möglichkeiten zusammenzukommen im öffentlichen Raum. Wir haben aber auch natürlich einen Schwerpunkt, der eher was mit der sinnlichen Erfahrbarkeit unserer Umwelt zu tun hat, der sich natürlich auch viel in kultureller Produktion von Tanz über Musik, über Licht und audiovisuelle Medien ausdrückt. Da haben wir dann zum Beispiel im August ein Festival, das Module Festival hier in Frankfurt auf dem Kulturcampus, wo genau diese Themen zusammenkommen, um sozusagen ein neues immersives Erlebnis gemeinsam zu generieren. Und wir haben natürlich auch die wirtschaftlichen Themen, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Bauen und Wohnen, Leben, Mobilität. Und die wollen wir vor allem auch im Juni zusammenfassen. Dort machen wir dann auch eine Design Week, die Open Design Week Frankfurt-Rhein-Main, in der ganz viele dieser Themen zum Beispiel zusammenkommen.
Besonders interessant ist so dieser Abschluss der Demokratie. Kannst du da mal was Genaueres zu sagen?
Genau, und dann ist es natürlich sozusagen, die große Frage ist natürlich immer, wenn man so ein Jahr, so ein Veranstaltungsjahr macht und das ja auch massiv unterstützt wird, dankenswerterweise, was bleibt davon übrig? Und wir haben ganz bewusst ans Ende der ganzen Kampagne im November unsere Design Policy Days gesetzt, wo wir an 4 Tagen verschiedene Zusammenhänge von Design und Politik, von Gestaltbarkeit von Politik, aber auch von den Gestaltungseinflüssen durch Politik erforschen und dann zusammenkommen in einer Design Assembly in der Paulskirche, ein sehr symbolischer Ort. Die erste deutsche Verfassung wurde dort auch geschrieben und jetzt wollen wir dort die Design Assembly am 14. November machen, um von dort aus eigentlich in die Zukunft zu blicken. Wir wollen dann auch wieder nicht nur gucken, was haben wir in dem Jahr in Frankfurt erreicht und in der Region erreicht, sondern was wollen wir eigentlich davon auch behalten und in die Zukunft tragen, verstetigen, verfestigen. Wir arbeiten dafür an ganz vielen Stellen mit der politischen Ebene, mit den Verwaltungen zusammen, um einen Design Action Plan für die Region Frankfurt-Rhein-Main zu entwickeln, der sozusagen einen 3-Jahres-, einen 5-Jahres-, einen 10-Jahres-Horizont hat, um zu sagen, was sind denn die Institutionalisierungen, die wir brauchen, um die wichtigsten Punkte, die 2026 dann erfolgreich gewesen sein werden, in die Zukunft zu tragen.
Und du hattest es eben auch schon angesprochen, da geht es auch sehr viel so um öffentlichen Raum und Ort der Verhandlungen. Da geht es auch um Sicherheit, da geht es auch um Beleuchtung, solche Sachen, um jetzt mal Design da weiter reinzuholen. Frankfurts Bahnhofsviertel ist bezeichnet worden als Zombieland. Britische Sun war das. Sicherlich ein bisschen fies gewesen von der Zeitung, aber da ist ja auch ein Fünkchen Wahrheit mit dabei. Also es gibt Brennpunkte in Frankfurt, genauso wie in jeder anderen großen deutschen Stadt. Wie kann Design denn da helfen?
Also du hast gerade eben noch von Beleuchtung gesprochen und von Sicherheitsgefühlen. Und es gibt ein anderes großes Thema, das ist das Thema Überhitzung von Städten. Also da haben wir ganz konkrete Projekte. Im Bahnhofsviertel ist es ja tatsächlich so, dass Gestaltung an ganz vielen Stellen helfen kann, die ja vor allem das Zusammenbringen von Menschen auch bedeutet. Also wir haben ein Projekt, den Kiosk of Solidarity, der von einem Kollektiv, dem Construct Lab, gemeinsam gestaltet wird, an vielen anderen Stellen auch schon erprobt war und die mit der Drogenberatung zum Beispiel im Frankfurter Bahnhofsviertel ganz, ganz nah rangehen an die Menschen, um dort zu verhandeln. Und wir haben sehr, sehr viele verschiedene Akteure im Bahnhofsviertel, von den Immobilienbesitzern auf der einen Seite bis hin zu den Barbetreibern und dem Nachtleben der Szene im Bahnhofsviertel, die wir gerade in verschiedenen Formaten zusammenführen. Wir sind da noch, kann ich noch nicht so viel drüber verraten, aber es bildet sich gerade noch mal ein Netzwerk, auch mit dem Hauptbahnhof gemeinsam, der ja auch ein wichtiger Bestandteil dieses Zombieland-Ankunftsortes eigentlich ist, weil der Vorplatz gehört natürlich auch gestaltet. Da sind wir dran, dass da dieses Jahr auch einiges sowohl erstmal vordergründig visuell passiert, aber das Wichtige ist, die Plattform und die Orte zu schaffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um miteinander an Lösungen, die sehr kleinteilig zum Teil sind, vor Ort zu sprechen, weil es ja um Nachbarschaften geht, die auch irgendwie miteinander ins Gespräch kommen müssen, mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen und Perspektiven.
Also man merkt, es geht erstmal darum, überhaupt zusammenzuarbeiten und sich Problemfelder rauszusuchen und zu gucken, wie man da gemeinsam rangehen könnte.
Genau, also da gibt es einige Akteure, die das auch schon seit mehreren Jahren machen, mit denen wir da auch auf Erfahrungen zurückgreifen können aus dem Bahnhofsviertel. Aber es gibt viele neue Ideen, die jetzt dazu auch aufgepoppt sind, auch von Akteuren, die auch sozusagen im Umfeld des Bahnhofsviertels nochmal sind und auch die Lehren aus der Vergangenheit mitnehmen, um da Zukunftskonzepte zu entwickeln. Man darf nicht vergessen, dass es in Frankfurt eine große Planung natürlich gibt für ein langfristiges Projekt der Deutschen Bahn, diese Stadt zu untertunneln. Und das hat natürlich dann auch ganz viele Einflüsse über diese sozusagen die Zeithorizonte, über die man redet, wenn man so einen Stadtteil betrachtet, die sind nicht unbedingt in diesen 12 Monaten unserer Kampagne zu betrachten. Aber ich glaube, wir sind jetzt am Anfang dieser Gespräche und wir können damit einen guten Startschuss und sozusagen einen guten, markanten Punkt für die Menschen im Bahnhofsviertel setzen, indem wir das sichtbar machen, was da nicht nur von PlanerInnen und ImmobilienentwicklerInnen-Seite gedacht wird, sondern was auch von der Kultur, die sich an diesem Ort manifestiert, auch mit da reinkommt in das Thema.
Ja. Ihr habt insgesamt sind es, glaube ich, über 2000 Veranstaltungen, 450 Projektpartner, die sich daran beteiligen. Ihr habt, glaube ich, über 1200 Ideen alleine eingereicht bekommen. Wie habt ihr die ausgewählt? Hast du das entschieden?
Ich war Gott sei Dank gar nicht an diesen Entscheidungen beteiligt. Aber tatsächlich ist es so, dass wir einen sehr, sehr guten Prozess hatten mit einem Expertinnenrat. Also erstmal gibt es natürlich formale Kriterien. Bei 1200 Einreichungen passen ein paar schon formal nicht mit rein. Wir fördern zum Beispiel gar keine investiven Mittel. Wir können keine Wirtschaftsförderung im klassischen Sinne machen, sondern wir fördern im Prinzip wirklich nur diese Veranstaltungen, damit wir einen Anstoß geben können. Aus den Veranstaltungen gründen sich Initiativen oder vernetzen sich Initiativen, die dann weiter bestehen können. Das war sozusagen schon mal ein formaler Ansatz. Und dann gibt es einen Expertinnenrat, mit dem wir gemeinsam gearbeitet haben, die entlang der Handlungsfeldern, in denen wir unser Programm aufgestellt haben, die Projekte bewertet haben und dann mit unserem Programmteam gemeinsam entschieden haben und auch natürlich abhängig von den Fördersummen, die die Projekte brauchten und in den Gesprächen, die daraus sich ergaben, haben wir sozusagen eine breite Streuung, war uns wichtig, aber auch sozusagen eine Diversität in der Förderung von ganz kleinen Summen, immer eben auch in der Frage der Kofinanzierung durch andere Partner. Und daraus ergibt sich dann praktisch mehr oder weniger zwangsläufig die Auswahl, die wir maximal möglich machen konnten, von eben diesen ca. 300, 350 Projekten, die aus diesem Call kommen. Und dann haben wir ja noch große Institutionen aus allen möglichen Bereichen, von Stiftungen über Kulturveranstaltungen, Kulturinstitutionen aus städtischen Zusammenhängen, mit denen wir auch noch weitere Projektpartner haben. Und so kommen wir auf ca. 450 ProjektpartnerInnen und daraus ergeben sich so ca. 2000 Veranstaltungen, die für 2026 geplant sind.
Ja, wenn man sich das alles durchliest, das durchblickt man alles gar nicht mehr. Deswegen von dir jetzt mal so deine drei Highlights, ganz persönlich. Wo müsste ich mich nochmal in den Zug setzen von Hamburg und nach Frankfurt kommen? Oder nach Darmstadt oder nach Hanau oder um das zu sehen?
Also die großen Highlights sind natürlich für mich auch die Punkte, wo mehr passiert als eine Einzelveranstaltung. Also ich glaube, es lohnt sich, hier nach Frankfurt-Rhein-Main zu kommen. Auf jeden Fall im Juni, während wir die Open, die Design Week Frankfurt-Rhein-Main machen. Die wird vom Hessischen Kreativwirtschaftstag eröffnet. Es gibt dann das Forward Festival. Es gibt viele Agenturen, die noch Veranstaltungen machen. Es gibt tolle Partys, mit denen wir kooperieren. All das wird in dieser Zeit stattfinden. Dann kann man auch das Hub noch besichtigen, in dem Netzwerke und Nachwuchspreise sich präsentieren, zu der Zeit, die alle aus dem Design kommen. Ich glaube, da ist in diesen 10 Tagen vom 5. bis 14. Juni wird hier sehr, sehr viel los sein und man kann die Region richtig gut erleben. Ein weiteres Highlight ist ganz bestimmt die Ausstellung, wir hatten es eben schon von der Mathildenhöhe, 125 Jahre Mathildenhöhe, A Step Ahead, die sozusagen auf einmal zurückblickt auf diese 125 Jahre Geschichte, aber auch Visionen für die Zukunft entwickelt, was sozusagen aus dieser Idee einer Künstlerkolonie sozusagen in die Zukunft hinein entstehen kann. Ich glaube, das wird auch wahnsinnig spannend. Und das dritte Highlight, da ist jetzt schon sozusagen so schwierig, etwas rauszupicken aus diesem Riesenprogramm. Ich persönlich freue mich natürlich auch auf die Diskursveranstaltungen, die wir hier im WDC-Hub durchführen werden und die vielen Projekte, die hierher kommen, um dann mit uns in den Austausch zu kommen und sich zu präsentieren. Und natürlich das Thema Schatten hatte ich auch kurz angesprochen. Also Shade Equity ist in vielen Regionen der Welt ja schon ein Thema. In sich überhitzenden Städten haben wir natürlich die Frage, wer hat eigentlich Zugang zu Schatten? Und gerade in Innenstadtschulen und auch in den Schulen, die irgendwie in Betongärten, keine Gärten, Betonhöfen stattfinden, die können zum Teil im Sommer ja gar nicht mehr ihre Kinder auf den Schulhof lassen, weil es da einfach so mörderheiß ist. Und da gibt es ein Projekt von Nicola Stadtmann von OMCC, die ja eine Struktur entwickelt haben, die Schattengrün spenden kann, innerhalb von mit einjährigen Pflanzen, die pflegeleicht sind, die leicht kompostierbar sind. Und das ist aus dem Produktdesign entstanden, wo Weber, Grünflächenämter alle gesagt haben, so, das wird niemals funktionieren. Jetzt gibt es irgendwie gewebte Netze, die man direkt mit in den Kompost werfen kann. Es gibt die Holzstrukturen, die dafür funktionieren. Es gibt die Windlastprüfung, dass das Ding auch ohne Verankerung im Boden gut stehen kann. Es gibt ein Bewässerungssystem, was an sozusagen die Wetterprognosen des Offenbacher Wetterdienstes angekoppelt ist und so. Also das sind komplexe, spannende Aufgaben, an denen da Designer arbeiten, und man könnte jetzt Plätze verschatten mit einer relativ einfachen Struktur.
Habe ich es richtig verstanden? Bei der Open, da kann man noch teilnehmen, wenn man ein Projekt einreicht, oder wie muss man das machen? Weil das geht, glaube ich, noch bis März oder Ende März sogar, ne? Dass man da die Hand heben darf und sagen kann, ich möchte auch.
Ja, also die Open ist sozusagen wirklich ein ganz niedrigschwelliges Format, bei dem vor allem Agenturen und Unternehmen sich natürlich präsentieren können, wie bei einer klassischen Design Week auch. Es braucht eine Location, es braucht eine Zeit, es braucht ein Thema, es braucht vielleicht irgendwie ein Produkt oder eine Thematik, die man dort darstellen will, und dann kann man sich für die Open anmelden. Das kostet auch bis zu einer gewissen Grenze der Unternehmensgröße erstmal gar nichts, daran teilzunehmen, und dann kommt man hier mit ins Programm rein. Das ist auf jeden Fall möglich. Kann man sich bei uns melden bis zum 31.03. Genau, das ist ganz einfach. Wenn man dann noch ein bisschen sichtbarer werden will oder tatsächlich vielleicht ein bisschen größer ist, dann kostet es auch ein.
Aber ich als Hamburger dürfte jetzt nicht dran teilnehmen.
Doch, klar.
Ach, ich auch?
Klar. Also wenn eine Hamburger Agentur oder du als Hamburger sagst mit drei Freunden, wir haben da einen Stuhl entwickelt oder wir wollen irgendwie ein Workshop-Format zum Thema Demokratie machen und wir haben eine Location in Frankfurt oder in Darmstadt, gute Freunde, bei denen wir das machen wollen, und wir wollen das hier der Weltöffentlichkeit, die wir nach Frankfurt-Rhein-Main holen, präsentieren, seid ihr herzlich eingeladen, hier teilzunehmen. Wir sind ja die Weltdesign-Hauptstadt, haben ja keine Mauer außenrum gebaut, sondern wir wollen das schon für die ganze, also nicht nur für die ganze Republik, sondern eigentlich sozusagen als die Welt schaut in ihre Hauptstadt des Designs zu diesem Zeitpunkt. Das kann man jetzt gerne auch so rot, wie ich gerade werde, verstehen.
Gut, ich mache mir Gedanken darüber. Du sparst das Geld eben an, und es Geld ja immer gut angelegt, wenn man Spaß hat, finde ich. Noch viel besser angelegt, wenn etwas Bleibendes entsteht.
Das ist meine Rede.
Was also können wir erwarten? Wie hat sich die Stadt, die Region verändert am Ende dieses Jahres?
Also mal abgesehen davon, dass wir eine Impact-Studie parallel durchführen, die so ein bisschen genau in diese Richtung hineinfühlt, nicht so sehr nur auf die wirtschaftlichen Fragen von Return on Investment, sondern eben auch, welche Netzwerke haben sich gebildet, wie haben sich Stimmungen verändert, wie hat sich sozusagen die Einschätzung zur Kraft von Gestaltung in der Region verändert. Glaube ich, dass sehr gut am Beispiel des letzten Freitags unseres Grand Openings allein schon festmachen zu können. Und deshalb, ich habe ja diesen komischen Titel Direktor Inszenierung im Deutschen, im Englischen heißt es Chief Experience Officer, was mir deshalb besser gefällt, weil ich den Experience-Begriff sehr mag. Ich habe dazu schon lange gearbeitet und auch geschrieben. Die wirkliche Experience bedeutet ja nicht eben nur einen guten Event oder eine schöne Party und eine gute Laune zu haben, sondern das, was eigentlich davon hängen bleibt. Das, was man mitnimmt an persönlicher Motivation, an neuen Bekanntschaften, an Kennenlernen. Und wenn man sozusagen nicht rausgeht und sich mit Menschen trifft und vernetzt und auf Veranstaltungen ist und sieht, was andere machen, mit ihnen nicht ins Gespräch kommt, kommt man auch nicht diese Horizonterweiterung, was alles möglich ist und wie alle denken oder wie andere vielleicht zu Themen denken, wie andere Themen lösen, Fragestellungen sehen oder wie sie in die Zukunft blicken. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was dieses Jahr passieren wird, dass wir mit 2000 Veranstaltungen, 2000 Vernetzungsmöglichkeiten plus das interaktive Digitale außenrum und die ganze Vorbereitung dieser Teams, die da dran sitzen, dieser Projekte, dass wir so viele neue Vernetzungsmöglichkeiten schaffen und dass wir zeigen können, welche Stärke und welche Kraft darin liegt, sich zusammenzutun und gemeinsam an Themen zu arbeiten, die dann auch noch gut zu gestalten und in die Zukunft zu tragen. Und deshalb komme ich zurück auf unseren Design Action Plan. Der hat sozusagen die drei Säulen. Die eine Säule ist eben diese Veranstaltungen, diese Vernetzung zu schaffen in der Breite. Von der anderen Seite eine politische Ebene zu schaffen, die auch sagt, ja, wir fördern das auch weiter. Und der verbindende Punkt sind sozusagen wichtige jährliche Markierungen, wo man dann auch wirklich in Zukunft zusammenkommt und diese Netzwerke wirklich spürt. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig für die Zukunft, dass man sagt, okay, wir haben das jetzt losgetreten, die Leute sind motiviert, die Leute kennen sich untereinander, wir sehen das Potenzial. Und jetzt müssen wir die Möglichkeit schaffen, dass man bei einer Design Week, auf einer Online-Plattform, bei einer Institution in der Form von einem Policy Lab für die Region oder einem Design Lab für die Region, dass man da eben diese Vernetzung institutionalisiert und diese Motivation in Struktur gießt.
Das heißt, so eine Design Week könnte dann auch 27, 28, 29 eventuell wieder stattfinden.
Wäre mein Vorschlag. Ja. Also tatsächlich haben wir uns auch deshalb bewusst dafür entschieden, sie nicht The World Design Experience zu nennen, sondern gleich auch diese Möglichkeiten, die ja einzigartig sind. Welche Stadt, die keine Design Week hat, die Möglichkeiten zu sagen, boah, wir haben ein Jahr lang die Aufmerksamkeit, wir schaffen jetzt sowas, wir bilden eine Marke. Und deshalb haben wir uns entschieden, diese Open tatsächlich auch so zu platzieren, dass es ein Angebot an die Region ist, daraus eine Hinterlassenschaft zu machen, zu sagen, wenn das funktioniert, lasst uns das doch einfach in die Zukunft tragen und das hier zu etablieren.
Ja, würde mich riesig freuen. Ja, ich danke dir für die Informationen.
Klasse. Sehr gerne.
So, Kai Rosenstein kommt übrigens aus Darmstadt, deswegen hat er auch die Mathildenhöhe so explizit erwähnt, ist aber auch wirklich sehenswert, nicht nur zum 125-jährigen Jubiläum. Genauso sehenswert ist das Projekt Mein Light von Tobias Trübenbacher und Andreas Lang. Die beiden haben nämlich Solarlampen erfunden, die klimaneutral und insektenschonend den Fahrradweg zwischen Frankfurt und Offenbach beleuchten werden. Sowas will ich auch in Hamburg haben. Und apropos Licht, die US-Künstlerin Janet Ackerman wird an der Konstablerwache eine große, schwebende Lichtinstallation zeigen, die sich am Himmel über den ganzen Platz erstrecken soll. Wie genau sie das machen wird, habe ich noch nicht herausgefunden, aber ich bin umso neugieriger. Die beiden Tipps nur von mir. Wer im Programm stöbern möchte, schaut bitte unter wdc2026.org einmal nach. Ich gehe jetzt nochmal rüber auf die andere Straßenseite ins Museum für angewandte Kunst, wo der WDC Hub entsteht, der zentrale Treffpunkt der World Design Capital 2026. Da gibt es übrigens auch einen eigenen Raum mit Geräten, die Dieter Rahms entworfen hat. Und nebenbei gerate ich auch in eine Ausstellung über modernen Wohnungsbau der 20er und 30er Jahre in Frankfurt, Wien und Hamburg und bleibe vor einem Foto stehen und muss grinsen. Es zeigt die Schule meiner Tochter. Zufälle gibt's. Den Eulenbau werde ich in Zukunft mit ganz anderen Augen sehen. Auch sowas kann dir sein. Bis zum nächsten Mal.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.